Gemeinde bauen, heute Morgen möchte ich mit euch reden über das Wichtigste, habe ich das Gefühl. Ich möchte zuerst einen Text lesen im 1. Timotheusbrief in Kapitel 6 und lese die Verse 6 bis 12. Ich bitte natürlich um Verständnis für mein schlechtes Deutsch, aber ich seid jetzt, glaube ich, gewöhnt zu übersetzen, so dass ihr es versteht, ja. Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, nein. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nicht hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so lasset uns genügen. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Das hat etliche gelüstet und sich sind vom Glauben irre gegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe solches. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich bin so froh, dass ich von verschiedenen gehört habe, wie der Herr euch geführt hat. Er ist ja immer erstaunlich mit seiner Liebe, mit seiner Treue, mit seiner Geduld. Er ist natürlich auch erstaunlich in Situationen, wo wir nicht mehr verstehen können und wo uns einfach das Schweigen bleibt und das bei Jesus bleiben auch bleibt. Und wir haben alle, weil wir Jesus angenommen haben als Heiland, haben wir alle den Geist Gottes bekommen und dieser Geist treibt uns immer weiter nach vorn. Wir haben alle ein großes Anliegen. Wir wollen wachsen, Fortschritte machen im Glaubensleben. Und das ist gut so. Ich bin immer so froh zu sehen, wie der Geist Gottes uns weiter treibt und uns immer mehr im Wort Gottes, in der Gemeinschaft, immer mehr uns Jesus zeigen will, dass wir ihn nicht so sehen, wie wir ihn verstehen, aber dass sein Bild noch immer deutlicher wird, wenn wir mit ihm leben und im Wachstum vorwärts gehen. Du hast bestimmt schon das Wichtigste gelernt in deinem Leben mit dem Heiland. Du hast gemerkt, dass dein Glaube an ihm nur gestärkt wird, wenn du gehorsam bist. Du hast gemerkt, dass ihm Glauben schenken heißt nicht einfach, ihn zu hören, sein Wort zu lesen. Du hast gemerkt, dass dein Glaube jedes Mal gestärkt wird an Vertrauen zu ihm, wenn du Gehorsam ausgeübt hast. Und hast auch schon gemerkt, wie viel Freude in dein Herz kam, jedes Mal, wenn du Gehorsam warst. In den kleinsten Dingen hat dich der Geist oft, einfach der Heilige Geist, so einen tiefen Friede, eine tiefe Ruhe geschenkt, wenn du auf dem Gehorsam Weg warst. Und hast verstanden, dass es Segen gibt von dem Herrn. Dass der Segen nicht immer das ist, was wir denken, aber dass der Segen immer kommt nach dem Gehorsam. Du weißt ja, es gibt viele Leute heute, leider auch Gläubige, die suchen überall Segen. Aber unser Teil im Gottesplan ist Gehorsam und sein Teil vom Heiland ist der Segen. Ich habe mich nicht darum zu kümmern, um gesegnet zu sein. Meine persönliche Last ist, dass Daniel gehorsam ist. Und ich weiß, wenn ich auf meiner Seite mit ihm lebe und in meiner ganzen Schwachheit ihn anrufe, um ein gehorsames Leben zu haben, da brauche ich mich nicht zu kümmern um den Segen. Er segnet die, die gehorsam sind. Das ist ein geistliches Prinzip, das Altes und Neues Testament, das immer wieder durchdringt. Glaube, Gehorsam, Segen. Und dieser Gehorsam bringt auch in dein Herz natürlich dieser Friede, die Freude auch am Leben, auch wenn du in Wegen bist manchmal, die du nicht verstehen kannst. Heute Morgen möchte ich reden mit dem Text von 1. Timotheus 6 über das Zufriedensein, die Zufriedenheit bewirkt tiefe Freude. Ich weiß nicht, wie du bist von Natur aus, aber von Natur aus sind wir alle mehr oder weniger negative Menschen. Hast vielleicht schon gemerkt, dass unsere Tendenz viel natürlicher nach unten geht als nach oben, dass wir mehr zum Negativen gehen und dass wir auch als Christ damit zu kämpfen haben, dass unsere Tendenz immer wieder da ist, das Leben ziemlich finster anzuschauen und die Situationen ziemlich notvoll anzuschauen. Und dass wir gerne negativ werden in unserem Leben. Dass wir auch negativ werden, sogar mit unserem geistigen Leben. Und das Gefühl haben, ja, alles was da an Bibellesen, Gebetsleben und so ist, das ist bei mir total negativ. Ne? Da lese ich nicht regelmäßig, zu schwach, da bete ich viel zu wenig, Zeuge Jesu bin ich auch zu wenig, alles ist zu wenig. Und dann kommt diese Last auf dein Leben, wo du das Gefühl hast, es gibt bestimmt Menschen, die das Leben können. Aber für mich ist das zu schwer. Von Natur aus sehen wir negativ. Und von Natur aus versuchen wir, diese negative Sicht zu überwinden, indem wir mit mehr Kraft dagegen kämpfen und also viel müder werden damit. Wer kämpfen will mit seiner eigenen Kraft, um ein positives, geistiges Leben zu leben, der wird müde und wird noch negativer. Wer seinen Negativismus zugeben kann vor dem Heiland und mit ihm darüber sprechen kann, über das, was er das Gefühl hat, dass es nicht genug ist, dass das fehlt, dass da Untreue ist, und wer lernt, von der Gnade Gottes zu lernen, der wird ein Mensch, der immer positiver wird, weil er überzeugt ist davon, dass sein Leben kein Problem ist für Jesus. Weißt du das, dass dein Leben kein Problem ist für Jesus? Er hat dich berufen. Er weiß, wer er berufen hat. Und für ihn ist es kein Problem, dein Leben zum Ziel zu führen. Auch wenn du nicht immer den Weg verstehen kannst, aber er führt zum Ziel. Zufriedenheit, glaube ich, kann zu einem Lebensstil werden. Du weißt, wie viel Konflikte unter Menschen in der Gemeinschaft, auch in einer Gemeinde, wie viele Konflikte einfach da sind wegen Unzufriedenheit. Weil man etwas erwartet hat von anderen und das kam nicht. Und weil man erwartet hat, dass Liebe in der Gemeinde ist vor allem bekommen und hat noch nicht verstanden, dass Liebe ist geben. Weil man das Gefühl hat, ich sehe ganz richtig, die anderen sehen das falsch. Und so oft dann wird unser Herz wieder unzufrieden und wir kommen nicht in diesen Lebensstil hinein, wo eigentlich Menschen, die um uns herum leben, plötzlich merken, also der ist zufrieden. Der hat etwas in seinem Leben, das ihm genügt. Wirklich die Frage stellen, bist du noch am Suchen? Oder bist du einverstanden, dass Jesus ganz genügt für dein Leben auf Erden und im Himmel? Wenn er nicht genügt im Moment, möchte ich da einfach dir Mut machen, dir sagen, suche nicht irgendwo anders. Wenn er nicht genügt, ist einfach, weil du ihn noch nicht genug kennst. Es ist nicht, weil du was anderes brauchst. Und ich glaube, wir brauchen das ganze Leben auf dieser Erde, um ihn besser kennenzulernen. Wenn du verheiratet bist, dann hoffe ich, dass du nicht das Gefühl hast, du kennst deine Frau. Ich hoffe, dass du immer noch ganz bewusst auf der Suche bist von dem, was alles in diesem wunderbaren Geschöpf Gottes noch ein Reichtum ist, was du noch nicht entdeckt hast. Ich glaube, in der Ehe braucht man das ganze Leben, die Jahre, die uns Gott gibt, um Reichtum zu entdecken. Es ist so schade, wenn in manchen Ehen nach 15, 20 Jahren Zusammenleben plötzlich man das Gefühl hat, die Frau im Haus gehört zu einem von den Möbeln, gell? Unterschied ist, dass sie rumläuft und die Möbel bleiben stehen. Ja, das wollen wir nicht, gell? Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist mehr lieben. Und was wir merken im Leben, ist, dass die Liebe immer ändert, wenn sie tiefer wird. Da, wo am Anfang vom Leben das Gebiet, wo es scheint, dass es so wichtig ist, da gibt es dann plötzlich andere Dimensionen der Liebe, die viel tiefer sind und viel wichtiger werden. Und wo man plötzlich dem Heiland sagen kann, ja Herr, du, als du mir diese gegeben hast, wusste ich nicht, was du mir für einen Schatz gibst. Ich habe gedacht, die ist super, gell? Die ist schön und so, ne? Die ist immer noch schön zwar. Ich habe immer gedacht, die ist die Beste für mich. Aber dass es so Dimensionen da sind in seinem Leben, das konntest noch du wissen. Liebe wächst, Liebe wird tiefer, indem ich den anderen immer weiter entdecke. So ist es auch mit Jesus. Lass es nicht genügen an dem Bild, das du heute hast von Jesus. Du weißt, es gibt ja viele Christen, die Jesus mit sich tragen, einfach in der Krippe, gell? Die gehen einfach jede Weihnachten zur Kirche, gell? Und die tragen dann einfach, Jesus-Bild ist Krippe, Kindlein, da kann man immer noch damit machen, was man will, gell? Stellt in ein anderes Zimmer, wenn es nicht zuschauen soll, ne? Und so. Da geht's noch gut, ne? Und an anderen möchten gerne einfach stehen bleiben, Einzug Jerusalem und da auch Halleluja rufen, den ganzen Weg lang. Und ja, das ist der Jesus, der wird der König. Ne? Und andere bleiben am Kreuz immer stehen. Gestorben, gestorben, gestorben. Für meine Sünden. Ich bin so froh, wenn ich dann weitergehe im Wort, gell, und komme in die Offenbarung, 1. Kapitel, wo Johannes da in einem Arbeitslager ist, auf der Insel Patmos, und er so viel Schweres erlebt, wo Menschen neben ihm zu Tode geschlagen werden, weil sie nicht genügend Kraft haben zum Arbeiten. Und wo er nie, keine Minute weiß, wenn ist es mit mir fertig? Wann werden sie mich schlagen? Da an einem Sonntag dreht er sich rum, weil er eine Stimme hört, und dann sieht er den Heiland. Da sieht er der König. Das ist ein ganz anderes Bild. Nimm dir Zeit, um Offenbarung 1 mal das Bild von Jesus anzuschauen. Geh mal spazieren mit diesem Bild, mit diesem Text. Und schau ihn an. Schau an, was alles da ist an Liebe, aber auch an Sieg in seiner Gestalt. Der König aller Könige, der seine Hand auf Johannes legt, denn natürlich ist er auf den Boden gefallen vor Gott, wie viele in der Schrift, die Gott so nahe gespürt haben und die gemerkt haben, ja, ich bin ja gar nichts vor ihm. Und da spürt er die Hand Jesu auf seiner Schulter. Und Jesus, der ihm gesagt hat, ich habe den Schlüssel, weißt, von Totenleben. Totenleben ist in meiner Hand. Ich entscheide die Stunde, nicht das Arbeitslager, Johannes, nicht die Krankheit, nicht, was du nicht bewähren kannst. Du, Johannes, ich habe diesen Schlüssel und ich drehe, wenn ich will. Aber ich habe für dich noch einen Auftrag. Da hat er mir die Briefe gegeben zu den Gemeinden und diese ganze Offenbarung, wo wir so dankbar sind dafür. Jesus ist jetzt der König. Verschiedene haben ihn gesehen. Ich denke an den Propheten Daniel. Der hat ihn auch gesehen, Daniel 10. Und da ist ein Unterschied in diesem Bild. Das ist ein wunderbarer Unterschied. In Daniel 10, da hat Jesus den goldigen Gürtel auf den Lenden. Und so war jeden König mit dem goldigen Gürtel da auf den Lenden. Wenn er zum Krieg lief, da hat er die Ecken von seinem Rock hochgenommen, in den Gürtel reingestopft und vorne gerannt, ja, vorne. Und die Soldaten sind an den Krieg, um den König zu bewahren. Heute gehen sie da unters Beton, gell, und Radio, ist was los? Fertig? Oh, ja. Das war eine andere Zeit, ne? Da war der König vorn dran. Und dann hat Daniel, hat der König gesehen. Aber das war Jesus vor. der Auferstehung. Johannes hat Jesus gesehen, Offenbarung 1, ist der goldige Gürtel auf der Brust oben. Der einzige Unterschied. So kamen die Könige zurück vom Kampf, wenn sie siegten. Der Rock war wieder unten, Gürtel da oben, und von Weitem konnten schon die Frauen und Kinder am Wege sehen, wie der goldige Gürtel hier glänzte an der Sonne. Wir sind Sieger, war der Schrei. Johannes im Arbeitslager. Wir sind Sieger. Was, im Arbeitslager? Sieger? Tode daneben? Schläge? Jesus, was für ein Jesusbild hast du dabei im Alltag? So gut zu wissen, dass in jeder Situation hat er nicht die Überhand, er hat nicht die Sicht verloren über dein Leben, er hat nicht die Kontrolle über dein Leben verloren. Er ist Sieger. Auch wenn es in die schwersten Situationen geht, ist er Sieger. Zufrieden, Zufriedenheit in ihm, aber in welchen Gebieten haben wir Kämpfe, um zufrieden zu sein? Ich werde nur etliche Gebiete nennen. Vielleicht das erste Gebiet, aber das scheint mir noch das leichteste zu sein, in materiellem Hinsicht. Ich kam gerade aus Gemeinden, aus Deutschland auch, von Russen, die in der Verfolgung waren. Und da habe ich einen ganzen alten Bruder vom Wegfahren gefragt, du, wie ist das? Was war jetzt leichter, Verfolgung oder hier sein? Da kamen die Tränen bei diesem Mann. Ne? Der hat gesagt, bei der Verfolgung wussten wir, warum wir verfolgt sind. Hier wissen wir nicht, warum wir unzufrieden sind. Mühsam, ne? Zufriedenheit. Was ist denn schwerer? Ist es schwerer, wenn man nichts mehr haben kann, also wenn man nicht mehr kaufen kann, wenn man eine Grenze hat? Oder ist es schwerer, wenn man es haben kann und nicht braucht? Ich finde persönlich, es ist leicht zu leben, wenn man nicht zu viel hat. Aber was nichts ändert an wenig und viel, ist das Zufriedensein. Das ändert nichts daran, ob viel oder wenig. Was wir lernen können, ist das Bewusstsein, wie Paulus es dem Timotheus sagt, weißt, du hast ja nichts mitgebracht, du wirst auch gehen und nichts mitnehmen. Also wie kann ich Kapital im Himmel haben? Das ist meine Frage. Ich suche nicht Kapital auf der Erde, denn da weiß ich sowieso, dass ich nichts mitnehme. Und ich habe ja auch nichts mitgebracht. Und ich bin dankbar dafür, dass ich aus Familien komme, wo man nur solche Sachen erben konnte, die einem zu Tränen gebracht hat. Ne? Ich bin Missionarsohn und da beim Erben, da war es ganz einfach, da war nichts da. Ne? Da hat es keine Streitigkeiten gegeben, alles klar. Ne? Mein Vater, der hat alles gegeben, er lebt immer noch, hat alles gegeben, sodass nichts mehr da ist. Ne? Aber er hat immer alles gegeben, es war immer so. Er hat immer so gelebt, dass er für andere da war. Und es war für uns gar nichts Neues. Meine Schwiegermutter, die hat alles verteilt, bevor der Herr sie weggerufen hat. Und dann am Ende, was blieb, und das war ein Problem für unsere Familie, da blieb nur noch ein Ordner mit 3000 Gebetsanliegen. Und wir wussten, dass sie jeden Morgen 3 Stunden auf den Knien war. Da hat sie nie das Telefon abgenommen. Weil sie immer gesagt hat, wenn ich meine Zeit habe mit den Herren, da kann auch der Papst anrufen, ich hebe nicht ab. Ich bin im Gespräch mit Gott. Und da waren wir da, die Familie. Wer will diesen Ordner, gell? Da gibt es noch Tränen zur Antwort. Keiner könnte den Ordner nehmen. Wer kann das weiterführen? Ne? Da haben wir um den Ordner einfach eine Gebetszeit gemacht, um den Herrn zu fragen, dass er andere Menschen noch beruft, um für diese alle Missionare weiter zu beten, weil er die Schwiegermutter weggenommen hat. Es gibt Erbe, wo man nichts auf Erden hat. Und Erbe, wo man das Gefühl hat, da ist jemand weggegangen, der hat eine geistliche Dimension gelebt und er lässt etwas was auf dieser Welt, das niemand weiterführen kann. Wo nur Gott eingreifen muss in Herzen, dass diese Arbeit weitergeführt wird. Du kannst aber Gold im Himmel ansammeln, sagt die Schrift. Gold im Himmel ansammeln, das ist eigentlich etwas tun hier, was in den Himmel geht. Und das weißt du ja. Es sind die geretteten Menschen, die in den Himmel gehen. Jedes Mal, dass du einen anderen Menschen liebst und ehrlich da bist für ihn, bist du am Gold sammeln. Bereitest du ein Erbe? Hast du ein wirkliches Kapital? Das geistliche Kapital ist nicht etwas, was du bekommst. Das geistliche Kapital ist etwas, was da ist im Himmel, wenn du gibst. Die Menschen meinen immer, sie werden reich so, wenn sie nehmen, für sich nehmen. Im geistlichen Leben wirst du reich, wenn du alles gibst, was du vom Meister bekommen hast. Diese Zufriedenheit den anderen geben. Diese Liebe, die du bekommen hast, den anderen geben. Das geistliche Reichtum, das du hast, den anderen geben. Deine Bibelkenntnis, die bekommst du nicht für dich allein. Weitergeben. Was du erlebt hast mit Gott, was dir eine Hilfe war, da wo du durch Nöte gegangen bist und wo er dich festgehalten hat, bitte, weitergeben. Das alles wird Gold im Himmel, wenn du es weitergibst. Zufriedenheit. Bist du hoffentlich materiell zufrieden, gell? Es ist schön, wenn man hin und wieder, ich mache das mit meiner Frau, mit Ursula zusammen, fast jedes Jahr machen wir die Runde von unserer Wohnung und beten laut im Gehen und danken den Herrn für dieses Möbel, das wir geschenkt bekommen haben und beten für den Geber. Für das, was wir bekommen haben, für das, was wir haben. Und das sagen wir auch noch dem Herrn, wenn du irgendwo etwas siehst, wo ein anderer braucht, Herr, also sei so frei, du bist zu Hause. Gell? Nimm mit, zeig uns Situationen. Wir hatten ein schönes, großes Möbel bekommen für die Hochzeit. Aber die Leute haben nicht gedacht, dass wir Missionar sind. Gell? Das war zu lang, das Möbel. Ja? Und wir haben jede 2-3 Jahre von Ort gewechselt, gell? Da habe ich gerne an den Möbel Räder, oder? Denn ich habe ja genug Rückenprobleme, kann man das Ding rausrollen, reinrollen, ne? Und wenn die Leute, wenn du dann die Stube brauchst für Gemeindearbeit, also raus alles, ne? Rein wieder alles, es geht so viel besser. Und das große, schöne Living, gell? Vom Salon. Und das so 4 Türen, wunderbares Möbel. Jedes Mal beim Umziehen, das zweite Mal umziehen, keine Mauer, die so lang ist, ne, in der Wohnung. Aber was macht das denn, das Ding? Ne? Also gut, im Keller. Ja. Da zum Glück hat ein anderer Missionar geheiratet, da konnten wir ihm es geben. Er hatte eine Mauer, die lang genug war. Ne? Zum Glück. Ach, Zufriedenheit liegt nicht an deinen Möbel, gell? Fang das nicht an. Zufriedenheit liegt nicht am Materiellen. Sonst wirst du so schnell unzufrieden, gell? Da kommt jemand zu dir und dummerweise leert er einen Kaffee, gell, auf den Teppich, der dir deine Zufriedenheit macht. Und jetzt fertig, gell? Jetzt ganze Leben versaut wegen dem Kaffee, gell? Schade, ne? Nein, so wollen wir nicht leben. Wir haben entdeckt in unserem Leben, du und ich, dass wir Zufriedenheit lernen in Jesus, dass er uns genügt für unser Leben. Wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Zweites Gebiet zur Zufriedenheit. Bist du zufrieden in deinem Familienleben? Zufrieden von deinem Stand, das ist wichtig. Wenn du ledig bist, bist du zufrieden ledig? Oder denkst du immer noch, das Glück ist, verheiratet zu sein? Es gibt verheiratete Leute, die denken immer, das Glück ist, ledig zu bleiben. Und Ledige denken, das Heiraten ist das Glück. Aber normalerweise, wenn dein Glück verheiratet ist, wenn dein Glück ist, verheiratet zu sein, Quatsch, gell? Dann musst du dich damit abfinden, dass du ziemlich sicher, nicht immer, aber dass du ziemlich sicher Witwer oder Witwe wirst ein Tag. Dass das vielleicht nicht dein letzter Zustand ist auf Erden. Und dass, wenn Ursula früher weggerufen wird, da bin ich doch alleine, ne? Wenn meine Zufriedenheit da hier auf Erden besteht in dem, dass ich Ursula habe, dann wie lebe ich nachher? Das heißt nicht, dass ich nicht jetzt so meine ganze Liebe in meine Frau investiere und dass ich sie fest gerne habe. Aber das heißt, dass Jesus den ersten Platz haben muss. Sonst kommt eine sehr schwere Zeit. Eine schwere Zeit, die ich selber vorbereite, weil meine Zufriedenheit nicht in Jesus ist. Im Familienleben, ich möchte einfach Mut machen, schau das nicht an als etwas Kleines oder etwas Zweitrangiges in deinen Prioritäten. Die Zufriedenheit in deinem Familienleben. Zufrieden, diese Kinder zu haben, zufrieden, diese Kinder nicht zu haben, zufrieden, Situationen erlebt zu haben, die du nicht verstehst hast. Wir hätten auch 5 Kinder, aber 2 hat der Herr weggenommen. Zufrieden für die, die nicht mehr sind, das lebt sich nicht in einer Stunde. Das lebt sich nicht mal unbedingt in einem Jahr. Weil mein Verstand, der möchte gerne zu einem Schluss kommen, wenn er überlegt. Und sagen, so, jetzt weiß ich warum. Und das warum, das kommt nie. Vielleicht im Himmel, aber ich kann Gott auch im Himmel nicht zwingen dazu, dass er mich erklärt. Er bleibt Gott. Und ich bleibe Mensch. Zufrieden, wenn du zufrieden bist mit dem, da kannst du auch deine Kinder anders anschauen. Deine Familie anders anschauen. Da werden es alles richtige Kapitale, also ein Kapital in jedem Leben. Und da siehst du das Geschöpf Gottes in jedem Leben. Und da fühlst du dich immer so klein in der Familie und denkst, was, Herr? So viel Verantwortung hast du mir gegeben. Das ist noch möglich, gell? Da soll ich Priester sein von diesen Menschen. Und das sind so wunderbare Geschöpfe. Und sie sind so schwer zu verstehen, ist jeder so anders. Zufrieden im Familienleben. Drittens, zufrieden in der Gesellschaft. Du kannst nur für deine Ortschaft beten, wenn du zufrieden bist in deiner Ortschaft. Wenn die Straßen alle falsch gerichtet sind und es zu viel hoch geht oder zu wenig hoch geht oder zu flach ist oder zu bergig ist oder zu kalt ist oder zu heiß ist immer. Ja, ich glaube, dann betest du schlecht für deine Ortschaft. Denn da musst du so viel zuerst im Gebet sagen, Herr, vergib, dass diese Straße hoch geht, dass die andere flach ist, dass die Lampen grün sind, dass... Ja, da kommst du nie zu den Verlorenen im Gebet, ne? Der Jeremia, als Prophet, war er deportiert in eine Stadt, wo nur Not war und wo sie gelitten haben, schwere Arbeit. Und er betete für das Glück dieser Stadt und sagte dem Herrn, mein persönliches Glück steht in Beziehung mit dem Leben und Glück von dieser Stadt. Diese Stadt, da wo du mich reingeführt hast. Ich bin gebunden an diese Stadt. Ich denke immer wieder an Propheten Daniel und Nehemia und andere, die einfach die Sünde von ihrer Stadt, die Sünde von ihrem Volk, war ihre Sünde, auch wenn sie nicht dabei waren. Nehemia betete für die Sünde von Jerusalem, gell? Er war 1000 Kilometer von Jerusalem weg in Susa. Könnte doch sagen, du hast was betest du für deine Sünde? Bist ja nicht mal dort, ne? Du bist ja gar nicht dabei da. Doch. Für ihn war es seine Stadt. Bist du zufrieden in deiner Ortschaft? Weißt du, warum dass ich da so viel Gewicht drauf lege? Weil ich rede da von Gemeindebau und Gründung. Denn die Zufriedenheit in einer Ortschaft, die bringt dir alle diese positiven Gespräche mit den Leuten. Wenn du unzufrieden bist von dem Geschäft, Gemüsegeschäft, und das sagst du auch früher oder später, wie du Freude hast, in dieses Geschäft zu kommen, wie du das so toll findest, dass das Gemüse so geordnet ist. Und da hast du so kleine Sätze und Blicke in deiner Ortschaft zu den Menschen, wo die Menschen entdecken, der Kerl ist zufrieden. Mit dem ist gut zusammen sein. Zufrieden in deiner Ortschaft. Und um zufrieden zu sein in der Ortschaft, muss es dir bewusst sein, dass du Sünde hassen musst und den Sünder lieben musst. Und dieser Unterschied bewahren im Gebet. Ich habe auch so Menschen, wo ich Mühe habe, die mich naturell einfach von der Natur her antipathisch sind, die ich nicht gerne sehe. Das größte Problem für mich, ich kann es dir sagen unter uns, gell? Das größte Problem für mich, das waren die Homosexuellen. Wenn ich solche traf, so weiche Typen da, ne? Ich bin so ein bisschen militärischen Typ, ne? Also, ich geh da reinschlagen, Mensch, ne? Die Sünde hassen, den Sünder lieben. Wie oft musste ich zum Herr zurückkommen, gell? Sagen, Herr, da merke ich wieder genau, kann ich nicht von mit meiner Kraft. Ne? Und dann natürlich, das ist immer Schule Gottes, hat er solche Männer auf meinen Weg gestellt und müssten wir sie zu Hause haben, mit ihnen leben, ihnen helfen, Jesus zu entdecken, gell? Ich denke an einen, das war ein ganz, ganz femininen Typ, gell? So in der Kleidung und alles. Und das war für mich das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Ne? Schule Gottes. Schule Gottes. Friedensträger in deiner Stadt. Und das ist so schön, es zu wissen, wenn du in deiner Stadt lebst, dann bist du ein Friedensträger. Du bringst Zufriedenheit in das unzufriedene Leben, zum Beispiel in deiner Fabrik, in deinem Büro. Du bist, weißt, schockierend, wenn du sagst, in deinem Arbeitsplatz, wenn du sagst, ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Lohn. Ja, du, hoffentlich sagt er das nicht zweimal, gell? Der realisiert ja nicht, das ist ja ganz daneben, ne? Was, zufrieden mit dem Lohn? Ne? Da kommt mir gerade ein Beispiel, zwar im Supermarkt, als ich arbeitete im Supermarkt. Da hatte ein Kollege, hatte weniger Lohn als ich, haben wir die Lohnzettel einander angeschaut. Und er hatte dieselbe Arbeit. Nur das war ein Typ, der hat praktisch nie geredet, ziemlich komplexiert. Nie ein Wort gesagt, Menschenkontakt praktisch fast unmöglich für ihn, viel gelitten in der Kindheit. Dann ist mal der Chef vom Geschäft durchgegangen, das war ein ganz toller Chef. Jeden Morgen war ich da am Eingang, hat jeden begrüßt, waren 100 Angestellte. Und der Chef, da habe ich ihm gesagt, also ich verstehe etwas nicht. Ja, was? Ja, also mein Kollege, der arbeitet wie ich, er hat weniger Lohn. Das verstehe ich nicht. Da habe ich ihm gesagt, wenn es ein finanzielles Problem wäre, dann nehmen Sie bei meinem Lohn ab und geben Sie bei ihm. Da waren wir 50-50. Da haben wir angeschaut, wenn ich von einer anderen Sternwelt käme. Gell? Da hat er mich später ins Büro gerufen und hat gesagt, ja, wie kommen Sie auf diese Überlegung? Ich sage, ja, ich einfach, da habe ich ihm erklärt, was ich gesehen habe bei diesem Mann, wie der treu ist und arbeitet und wie viele ihn auslachen, aber er einfach ein inneres anderes Leben hat und dass das mich bemüht, weil ich finde dieser Mann, ich verstehe nicht warum, der Unterschied. Ne? Dann hat er uns beiden mehr Lohn gegeben. Bin ich natürlich nicht zurückgegangen, zum sagen, will ich nicht. Gell? Friedensträger. Du bist in einem, du bist im praktischen Leben, weißt du, wie viel Unzufriedenheit da ist, gell? Und du bist Friedensträger. Und du bist, darum bist du so anders. Und darum bist du für andere Menschen so komisch. Wieso kannst du positiv sein, wenn du so viel Sachen erlebst wie andere, wo andere nur negativ sein können? Die denken einfach, du hast nicht alles verstanden. Du bist ein bisschen unterbelichtet, ne? Und du hast nicht verstanden, denn wenn du verstehen würdest, dann würdest du sehen, wie das ungerecht ist und wie man unzufrieden sein kann und wie das anders gehen kann. Diese Zufriedenheit am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, diese Zufriedenheit in Jesus öffnet dir die Türen. Es kommen Menschen zu dir, denn sie haben Fragen. Wieso bist du so? Ne? Wieso lebst du mit der Zufriedenheit? Viertens, Zufriedenheit im Gemeindeleben. Das ist schon wichtig, gell? Dass du im Gemeindeleben nicht etwas suchst, was es nicht gibt auf Erden. Es gibt immer solche liebe Gläubigen, die verwechseln den Himmel und die Erde. Und die wollen dann schon in der Gemeinde im Himmel sein, gell? Die haben natürlich viel Mühe, denn wir fliegen viel tiefer. Der Himmel kommt später, gell? Hier sind wir jetzt auf Erde, hier haben wir jeder zu kämpfen mit unserer alten Natur. Und Gott wollte auch die Gemeinde, gerade dass die alte Natur besser sterben kann. Weil es gibt Christen, die sind sehr geistlich, wenn sie alleine sind. Ich bin auch angenehm alleine. Finde ich wenigstens, ja. Geistlich sein ohne Kontakt geht gut. Ne? Geistlich sein ohne Gemeinde scheint gut zu gehen. Aber es ist in der Gemeinschaft untereinander, wo wir lernen, wie diese alte Natur es braucht, zu sterben. Wo wir lernen, dass der andere hat auch recht, wenn er alles auch ganz anders sieht. Der andere hat auch mir etwas zu bringen. Ich kann auch von ihm lernen. Er kann mir viel geben in seinem Leben. Wie ist es wichtig, dass das Gemeindeleben, dass du im Gemeindeleben zufrieden bist. Was wichtig ist, ist, dass du die Zufriedenheit hineinträgst in die Gemeinde. Die kommt mit dir, weißt? So wie die Unzufriedenheit auch kommt in die Gemeinde, wenn man sie trägt. Gemeindeleben ist nie neutral. Es ist einfach, was jeder hier hineinträgt in die Gemeinde. Und es ist schön, dass alles, was uns Jesus gelassen hat, um das neue Leben zu pflegen, wie Bibellesen, Gebet, Zeugnis zu den Verlorenen, Liebe in der Gemeinde, diese vier Hauptgedanken, Hauptdisziplinen im Leben, Hauptgehorsamstritte im Leben, die sind alle da, um die neue Natur zu ernähren und zu gleicher Zeit, um die alte Natur sterben zu machen. Warum gibt es in manchen Gemeinden so viel, so kleine Probleme, ne? Zum Beispiel wie Leute, die merken, der hat diesem guten Tag gesagt, dem anderen nicht guten Tag gesagt, der hat mich schon drei Sonntage nicht angeschaut, ne? Wahrscheinlich meint er es nicht so recht mit mir und so, ne? Das ist meistens, weil die Gläubigen nicht in der Konfrontation stehen mit den Ungläubigen. Wenn ich von Tür zu Tür gehe, um Bibel zu verkaufen, dann höre ich genau, wer ich bin, ne? Bin ich ein Idiot? Da bin ich, ja, da kommen ja immer wieder andere Worte. Ne? Jetzt kann ich endlich den Leuten sagen, ja, das ist nichts Neues, das weiß ich schon. Ja? Auf dem Laufenden. Ne? Ach, die armen Gläubigen, die sich selber ernst nehmen. Das ist schwer zu leben in dieser Welt, wenn du dich so ernst nimmst. Und wenn du dich so ernst nimmst, dann ist es auch schwer, in der Gemeinde zu leben. Denn dann hast du das Gefühl, ich werde auf die Seite gestellt. Und wenn du einfach in der Zufriedenheit in Jesus leben kannst, dann kannst du über dich selber lachen. Da kannst du an den Türen, muss ich manchmal mit den Leuten lachen, wenn sie so dagegen sind. Das ist manchmal so lustig, was sie rausbringen, dass man lachen muss, ne? Im Gemeindeleben zufrieden sein, weil du in Jesus zufrieden bist. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Habe ich noch 5 Minuten? Geht das noch? Zufrieden in den Umständen des Lebens. In dem, was nicht rechenbar ist. Scheint mir das Schwerste zu sein. Ich kenne auch in eurer Gemeinde Wege, ich weiß es, wo der Verstand keine Antwort hat. Wo wir Menschen nicht verstehen können. Und wo wir es zugeben wollen und müssen, dass wir es nicht verstehen. Kann man in solchen Zuständen oder Umständen, kann man in solchen Umständen zufrieden werden? Zuerst möchte ich sagen, was das Wunderbare ist, ist, dass Gott nicht ein Gott ist, der reagieren muss gegen unsere Reaktionen. Dass er gut versteht, wenn wir in Situationen, wo wir nicht verstehen, wenn wir zuerst viel Schreie haben gegen ihn. Er versteht das und nimmt das an mit Liebe. Er ist nie ein Gott, der sein Kind verwirft, wenn sein Kind schreit, auch wenn das Kind gegen ihn schreit, weil es nicht mehr versteht. Ich denke an Johannes den Täufer. In Matthäus 11 ist die Sprache, dass Johannes der Täufer in dem Gefängnis sitzt. Ihr kennt seine Geschichte. Warum war er im Gefängnis? Ja, weil er einfach der Mut hatte, die Wahrheit zu sagen. Der Kerl ging doch zum Herodes und hat dann gesagt, ja, also diese Frau da, die du, das geht nicht, ja. Ja, was geht ihm denn das an? Ja, für wen nimmt er sich, der Johannes der Täufer? Soll doch selber auf sein Leben schauen, oder? Er führt sich das selber in die Not. Nein, es geht um Gerechtigkeit. Er ist Diener Gottes. Er kann nicht machen, was er will. Er muss das machen, was ihm Gott offenbart. Er muss gehorsam leben. Dann sitzt er im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis fängt er an zu zweifeln, ist Jesus wirklich der Messias? Oh, ich kann ihn gut verstehen. Ich hätte vor ihm gezweifelt. Da hat er wieder schon überlegt, er war doch anders, gell? Ich erinnere mich, ich habe ihn getauft. Da kam doch diese Stimme, das ist nie passiert. Aber ist er wirklich der Messias? Da hat er 2 von seinen Freunden geschickt, wo ich Kontakt hatte. Geht ihn mal fragen. Also, ich komme nicht recht raus, ne? Ist er wirklich der Messias? Dann sagt ihm Jesus als Antwort einfach eine Stelle vom Alten Testament. Die Blinden sehen, die Tauben, die hören wieder, die Lahmen, die gehen. Und dann sagt ihm Jesus dieser Satz, der so schwer ist, selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Matthäus 11, 6. Aber Jesus ist doch nicht gekommen, dass die Menschen sich an Jesus ärgern. Er wollte doch kommen, dass die Menschen gerettet werden, dass sie Hilfe haben. Er wollte doch nicht Ärgernis sein für die Menschheit. Aber Johannes, der Täufer, unten im Gefängnis, ich sehe seine Gedanken nicht. Aber ich kenne mein Herz. Und ich hätte gesagt, verstehe nicht. Da draußen macht er Wunder. Da draußen hat er Jünger, die sehen das alles. Das Volk läuft ihm nach, scheinbar. Da draußen schreien sie, es ist super. Er sagt, Lahme können laufen und ich sitze im Gefängnis. Er soll mal beweisen, dass er der Messias ist. Gefängnis sollte für ihn kein Problem sein. Und dann kommt diese unerhörte Stunde, wo man ja nicht blöder sterben kann als Johannes der Täufer. Von einer Ballstunde, gell? Tanzen, schönes Mädchen und dann der blöde Alte, hatte ich gesagt, ne? Da kannst du bis die Hälfte von meinem ganzen Reichtum haben, gell? Und die geht zur Mutter und die sagt, Kopf vom Johannes der Täufer. Ja, wo ist Gott? Und der Messias, der heilt, wo ist er? Und effektiv, die kommt mit dem Kopf vom Johannes der Täufer. Verstehst du diesen Weg vom Johannes? Der Messias ist draußen. Er kann vielleicht durch die Gitter hören, wie das Volk sich freut. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen. Und was hat Jesus vom Johannes gesagt? Er hat dem Volk gesagt, ihr seid in die Wüste gegangen, einen Propheten zu schauen. Ihr seid gegangen, um etwas Schönes zu hören. Ich sage, nein, mehr. Mehr. Ich habe den getroffen, der vor mir kommen musste und der Weg bahnet. Ich habe den Größten getroffen. Es wird keinen Größeren geben im Alten Bund als Johannes der Täufer. Und als Jesus, Matthäus 14, Vers 13 etwa, als Jesus vernahm, dass Johannes der Täufer gestorben wurde, kann man sagen, da ging er weg, nimmt das Schiff und ging auf der anderen Seite in die Wüste und musste allein sein mit dem Vater. Kein Wort war da. Konnte Jesus den Weg verstehen? Bestimmt als Mensch nicht. Als Gottes Sohn ja. Jesus brauchte Zeit allein mit dem Vater, um das zu verkraften, was da geschah mit Johannes dem Täufer. Vielleicht hast du auch so Umstände, wo du dir sagen musst, innerlich, ja, aber Jesus kann doch, und warum dann? Und es wäre doch schöner gewesen, wenn Johannes der Täufer wenigstens hätte sterben können, indem dass er den Namen Jesus nochmal kräftig verkündigt hat, gell? Und dass sie ihm klar gesagt haben, wir werden dich töten, weil du vom nochmal gesagt hast, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nach diesem Satz hätte ich besser gesehen sterben. Wenn schon, ja, dann recht. Aber nach einem Tanzabend, da wo es nichts zu tun hat mit dem Evangelium, nichts zu tun hat mit Gottes Wort, so zu sterben, ohne dass die Leute wissen, warum ich sterben muss, dass niemand versteht, was eigentlich geschehen ist, kann das Gottes Plan sein. Wege sind da, die wir nicht verstehen. Umstände in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Umstände in der Gemeinde, die wir nicht verstehen. Und alle diese Wege und Umstände rufen uns dazu, in die Stille zu gehen zum Vater. In diesen Umständen ist so oft jedes Wort zu viel, gell? Weil die keinen Verstand kann eine Antwort finden. Wir brauchen oft die Geduld von den Freunden von Hiob. Man redet oft von ihnen, von diesen, dass sie viel gesagt haben, was nicht so, ja, sie haben das Beste gemacht, sagen wir. Aber da, wo ich am meisten staune, dass sie eine Woche gesessen sind, ohne zu reden. Das sind geistliche Typen, ne? Eine Woche hinsitzen ohne reden. Und dann haben sie nicht angefangen zu reden. Dann hat Hiob geredet. Zuerst. Und wie oft hat es Umstände, Leiden in der Gemeinde, Nöte in der Gemeinde, wo wir es nötig haben, in der Stille zum Vater gehen, Schiff nehmen, in die Wüste und mit dem Vater darüber reden. Wo wir nichts mehr zu sagen haben, bis dass wir wieder der Friede, der tiefe Frieden finden und wissen in unserem ganzen inneren Leben, er Der Vater im Himmel hat die Kontrolle nicht verloren. Wenn ich nichts mehr weiß, er weiß warum. Er kennt die Situation. Zufriedenheit im Leben mit Jesus. Ich schließe. Die Zufriedenheit nimmt Müdigkeit weg. Hast du das schon gemerkt? Ist auch wichtig. Unzufriedene Menschen sind sehr müde. Denn sie haben immer einen Krampf mit so viel, dass nicht geht. Und wo sie unzufrieden sind, dass sie sehr, sehr müde sind. Unzufriedene Menschen sind oft schon am Morgen müde. Denn sie sind müde vom Leben. Sie sind müde vom Schauen. Sie sind müde vom Hören. Zufriedenheit schenkt durch die Gegenwart vom Heiligen Geist neue Kraft. Da, wo du zur Zufriedenheit kommst, da ist auch der Heilige Geist wieder ganz wohl in deinem Leben, um dich zu gebrauchen. Weil der Heilige Geist kann nicht ein Unzufriedener gebrauchen. Er kann ihn nur inwendig überzeugen, dass er zu Jesus kommen soll. Und der Zufriedene kann er wieder gebrauchen für andere Menschen. Wir wollen miteinander noch beten. Bitten den Herrn darum, dass er in unserem Leben die Zufriedenheit immer mehr vertieft, dass wir in dieser Endzeit, wo so viel Unzufriedenheit ist, so viele Möglichkeiten um Zank, so viele Möglichkeiten um weh zu machen. Jesus hat es gesagt mit der Endzeit, Matthäus 24, dass die Liebe von den größten Menge weniger wird, also die Übersetzung kommt jetzt gerade nicht, gell? Verkaltet, ja, dass die Liebe verkaltet. Und das merkst du, wenn du in der Gesellschaft lebst, gell? Wie oft wir in der Gesellschaft da satt neben anderen Menschen leben, ob es im Stadtbus sei oder so, im Metro, gell? Oder mit der U-Bahn oder so, und wo wir da kalt nebeneinander sind. Und wo der Kontakt so schwer wird. Und da in diese Welt hinein tragst du und ich Zufriedenheit in Christus. Wir wollen noch beten. In meinem Herzen, Vater, du kennst mich ja gut. In meinem Herzen, da ist keine natürliche Zufriedenheit. Aber ich danke dir dafür, dass du so viel Geduld hast mit mir, mit uns. Dass du nicht müde wirst mit dem Tragen, mit dem Wiederholen, mit dem nochmal sagen, hab Dank dafür, Herr. Wir möchten dir zusammen sagen, Herr, wir wollen es lernen, ganz zufrieden zu sein in dir. Gib uns die Möglichkeit, dass wir dich besser kennenlernen. Öffne du uns in dieser Woche die Bibel, wenn wir sie lesen. Zeig uns deine Denkart, Herr. Zeig uns, wie du es meinst mit uns. Wir sind froh, dass wir dir gehören. Wir vertrauen dir auch für die Wege, die wir in der Gemeinde nicht verstanden haben. Herr, hilf denen, die in schweren Situationen sind. Gib ihnen neue Kraft. Danke, dass du so nahe bist bei uns. Danke, Herr, dass du uns bewahrst, dass du uns das ewige Leben gegeben hast. Danke für diese Freude, deine Kinder sein zu dürfen. Amen.